David.
Ey, Robert.
Na?
Du, ich fange gleich mal an. Womit? Mit einer kleinen Anekdote. Carly hat die Tage, also meine Frau, hat Anatomie eines Falls nachgeholt. Was würdest du meinen, wie sie ihn fand?
Ja. Ich denke, ich würde jetzt auch nichts sagen, aber ich kann mich sehr schwer daran erinnern. Wenn ich mal wirklich jetzt überlege, welche Filme Carly mag und nicht mag. Ich glaube, bisher, nur in meiner Retrospektive, gab es noch keine weibliche Hauptrolle, mit der sie viel anfangen konnte, zumindest was. Also ich erinnere mich jetzt an keinen Film, wo sie gesagt hat, das hat sie ganz toll gespielt, ja. Wenn ich mich erinnere. Also fällt dir einer ein, vielleicht bin ich auch völlig falsch. Also ich vermute, sie fand, also ich würde ihr sogar zutrauen, weil ihr ja gerne beide mal in die derbere Wortkiste greift, Sandra Hüller ist ja so schlecht.
Nee, das war es gar nicht. Also für die zum ersten Mal zuhören, was bei Folge 157 komisch wäre, aber meine Frau und ich sind famously sehr weit auseinander bei vielen Filmen. Und gerade wenn Robert und ich, ne, selbst so Sachen wie jetzt Anatomie eines Falls, der ja preisgekrönt ist und zwar vielfach gut finden, dann hat sie oftmals noch eine andere Stimme. Und bei ihr war der Punkt aber einer. Und da dachte ich so, das erzähle ich jetzt einfach mal. Ihr fiel nämlich ganz besonders auf, dass der Sohn von Sandra Hüller im Film, der heißt Daniel. Also alle Franzosen nennen ihn Daniel. Aber Sandra Hüller sagt Daniel zu ihm. Und das meinte sie, konnte sie überhaupt dem Film gar nicht.
Das hat sie rausgebracht aus dem gesamten Film?
Ja, total. Das hat sie total rausgebracht, weil sie als Mutter denkt sich natürlich, wie kann das denn sein? Die weiß nicht mal den Namen ihres eigenen Sohnes. Und dann fing ich gleich an zu verteidigen und zu argumentieren und meinte, naja, sie ist ja keine Französin.
Ja, die reden doch auch Englisch zu Hause. Das ist doch das Commitment der Eltern, dass sie Englisch reden und sich in der Mitte treffen von der Sprache her.
Aber der Vater nennt ihn wohl Daniel. Und sie meinte dann so, das wäre so, wie wenn deine Mutter dich David nennt und dein Vater dich David. Und da hat sie natürlich nicht Unrecht, wie ich finde. Dann wollte ich clever sein. Ja, aber es gibt ja so einen Disconnect zwischen Mutter und Sohn in dem Film. Das ist ja Teil der Geschichte, dass der Vater eher so diese feminine Rolle in der Beziehung oder in der Ehe einnimmt und sie eher so der, ja, kann man fast sagen, toxische Teil ist. Und damit werden ja die Geschlechterrollen so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das hat sie dann aber nicht mehr wirklich durchgehen lassen, weil sie sagte, das mit dem Namen, das war zu groß. Und das hat sie wohl so rausgerissen, dass sie nicht mehr in den Film reingekommen ist. Und auch da muss man sagen, sowas kann passieren bei Leuten. Wir werden heute wahrscheinlich für euch auch wieder so ein paar Filme haben, wo der eine, wir haben zumindest einen, da weiß ich, da sind wir gar nicht gleich auf, nämlich Civil War von Alex Garland. Auch da kann man wahrscheinlich sagen, oder kann man sehr klar sagen, man kann das sehr unterschiedlich sehen, wie man so mit an so einen Film rangeht.
Ich habe übrigens letzte Woche wieder noch ein paar Nachrichten bekommen, ne, weil wir sehr weit auseinander waren. Ich finde es immer wieder sehr spannend. Die Leute sind immer noch manchmal so irritiert, sagen, ist es ein Streit, ist es nicht? Oder auch, wie kannst du da ruhig bleiben, Robert? Oder ist das zum Beispiel so und so? Und den versuche ich so ein bisschen zu erklären. Das ist einfach unsere Art und Weise. Wir gehen aus dem Raum und sind trotzdem Freunde und reden dann halt über verschiedene Dinge. Und das ist ja ganz oft so, dass wenn wir auseinander liegen, könnte man, wenn dann auch Leute wieder herangezogen haben, ja, guck mal, so ist das Echo-Bild da und so ist es so. Ich habe dann immer wieder gesagt, so, ey, wenn man zurückschaut, es war immer mal das eine Lager, mal das andere. Und am Ende ist es auch so, gerade was so verschiedene Figuren angeht und gerade dann auch so bestimmte Männerfiguren, da hat ja auch die ganz eigene Geschichte und der eigene Zugang spielt dann immer eine Rolle. Und ich denke auch bei Civil War wird sich das wieder so ein bisschen zeigen, dass die, ich würde vermuten, die Gründe, warum wir auseinanderliegen, aber an ganz verschiedenen Enden zu suchen sind.
Können wir gucken. Ich wundere mich gerade, also ich habe solche Nachrichten nicht bekommen, ich wundere mich gerade, dass Leute das tatsächlich als ja fast schon Streit wahrgenommen haben, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere, konkret ging es da wahrscheinlich um Monkey Man, den, wo wir auseinanderlagen, und da habe ich ja im Grunde nicht viel mehr gemacht, als zu sagen, dass ich dein Wertungssystem in dem Fall nicht nachvollziehen kann oder zumindest, wie man das anwenden kann. Und ansonsten ist es halt so, wie wenn zwei Freunde halt unterschiedliche Meinungen von Dingen haben.
Ich will es ja gar nicht im Einzelnen auseinandernehmen. Ich wollte ja im Grunde einfach nur den Leuten sagen, es ist immer alles gut zwischen uns. Und da muss ich keiner Sorgen machen. Wir haben halt einfach manchmal unterschiedliche Meinungen. Und heute habe ich mir zum Beispiel, wir werden gleich über Godzilla reden, ich bin mit besten Vorsätzen rein in den Film gegangen. Und dennoch sind wir auf der gleichen Linie gelandet, würde ich vermuten. Ich bin wirklich, erst fing David an, so ganz leicht zu schimpfen oder so kleine Sachen zu sagen. Warum scheint denn da die Sonne in die Hohlerde? Und ich war noch so, David, ich möchte das jetzt versuchen zu lieben. Und dann fühlt es sich doch wieder an wie ein 12-Jähriger, der versucht, mit Matchbox zu spielen den ganzen Film lang. Und das waren dann halt irgendwelche Riesenkreaturen. Naja, darüber reden wir gleich ganz in Ruhe. Das ist deine Anekdote mit Carly als Einstieg in die Podcast-Folge?
Nee. Du hast es gerade schon gesagt. Wir reden über, wie heißt denn jetzt eigentlich, Kong X Godzilla?
Godzilla X Kong, A New oder The New Empire?
Ja, ich habe allerdings ein Interview gelesen, Adam Wingard, der den ja gemacht hat, der sagt, das X sei stumm. Der heißt also nur Godzilla Kong. Und auch das ist irgendwie eine Lüge, wie wir später feststellen werden. Aber ja, ich habe mich gefragt, diese Crossover von Franchises, das kennen wir ja mittlerweile. Mittlerweile ist es so im kollektiven Gedächtnis festgebrannt.
Wer war das Erste? Ist das die Geschichte?
Ja, genau. Weißt du wahrscheinlich nicht. Ich wusste es auch nicht.
Nee, ich habe jetzt so Freddy versus Jason und so im Kopf, aber diese Monster sind bestimmt schon.
Genau, alle. Alien versus Predator, Freddy versus Jason.
Ja. Also ich glaube, Frankenstein ist eines der ältesten Monster. Und ich könnte mir vorstellen, dass Frankenstein auf wen getroffen ist.
Da bist du auf der richtigen Spur.
Echt, weil Frankenstein ist ja wirklich das erste Filmmonster. Und mit wem, aber was ist denn dann das andere, was dann bekannt wurde? Hier das Ding und so ist doch alles viel älter. Gab es Frankenstein versus Dracula? Das würde vom Alter passen.
Ich werde dich gleich aufklären. Gehe erstmal zurück ins Jahr 1960, weil da gab es ja schon mal King Kong versus Godzilla, damals noch von Toho. Darauf basierte jetzt ja im Grunde dieses Aufeinandertreffen. Beide Reihen haben sich ja dann unabhängig voneinander entwickelt. Und dann fand ich ganz spannend, du hast nämlich nicht unrecht, es ist aber ein anderer Film. 1943 kam Frankenstein meets the Wolfman. Frankenstein kam 1931, dann gab es da mehrere Sequels von, die auch sehr erfolgreich waren. Universal hatte mit diesem Monsterfilm einfach einen riesigen Run. 1941 kam dann The Wolfman, auch super erfolgreich. Und dann haben sie gesagt, warum treffen die nicht einfach aufeinander? Und das haben die dann, nachdem auch der dann erfolgreich wurde, haben die das komplett auf die Spitze getrieben. 1944 kam dann The House of Frankenstein und da trifft dann Frankenstein auf den Wolfman, auf Dracula, auf den Glöckner von Notre Dame.
Ich war ja super nah dran.
Mhm. Damals war es tatsächlich
noch so. Warte mal, auf den Glöckner von Notre Dame,
ja, hast du das Hunchback gesagt? Das Spannende ist, dass Universal in diesem Film, also The House of Frankenstein, ursprünglich auch noch andere Monster reinpacken wollte, wie zum Beispiel die Mumie oder den Invisible Man. Damit wäre das ja im Grunde dieses Dark Universe gewesen, was Universal Pictures später mit die Mumie mit Tom Cruise ursprünglich mal noch reproduzieren wollte. Das gab es damals schon. Und dann haben die nochmal ein Jahr später in House of Dracula haben sie dasselbe nochmal gemacht. Da war dann Dracula die Hauptfigur und Frankenstein, Wolfman, Mad Doctor und Hunchback waren die Nebenfiguren.
Aber haben die sich dann so abgestimmt? Weißt du, was die Handlung ist? Sind die aufeinander losgegangen oder haben die so WG-mäßig zusammen was erlebt? Oder waren die Freunde oder waren die Feinde?
WG-mäßig was erlebt, wäre eine schöne. Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss gestehen, ich kenne diese Filme alle nicht und weiß daher gar nicht, sind die jetzt Kumpels. Aber jetzt nur mal vom Plakat ausgehen, von Frankenstein meets the Wolfman, da gibt es eine Szene, da kloppen die sich beide. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei Godzilla X Kong, dass
Entschuldigung. Müssen es schon richtig machen hier.
Und vielleicht nur am Ende. Aber das ist nicht das erste Crossover. Das allererste Franchise-Crossover aller Zeiten.
Kriege ich
war,
das raus? Niemals, oder?
Nee, ich glaube nicht. Warte, also du kannst es versuchen, 1910.
Kennt man die beiden Sachen, die aufeinandertreffen?
Ja, der eine ist sehr erfolgreich.
1910. Da muss doch aber Dracula dabei sein. Der ist doch so früh fast das Einzige, was existiert.
Nee, Dracula war 1931 der erste.
Okay.
Ich sage dir mal, Robert Downey Jr. hat ihn schon...
Wirklich Sherlock Holmes, ja? Sherlock Holmes gedacht und ich weiß, er ist sehr alt. Und Sherlock Holmes...
Arsène Lupin. Ich glaube, so spricht man es im Französischen aus. Also Arsène Lupin contra Sherlock Holmes ist wohl...
Wir kennen ja viele durch die Netflix-Serie, die nochmal wahnsinnig beliebt ist in den letzten Jahren.
Hm? Ne, der eine ist ein Dieb, der andere ist ein Inspektor und dadurch sind die beide aufeinander geprallt. Und Sherlock Holmes hat dann versucht, Fälle...
Detektiv, oder? Das ist kein Inspektor, das ist Detektiv,
ja, Detektiv, oder? Genau. Ja, okay. So, also 1910, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Das erste Film-Crossover der Welt und damit quasi der ja, Wegbereiter.
Das ist Applaus Dankeschön. Aus der Loge. Aus
für
der
Loge. Alien vs. Predator und wie sie alle heißen. Und jetzt dann den Film, den wir gleich besprechen. Und damit.
Und herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
So, wir haben ein paar schöne Sachen mitgebracht. Nee, wir haben ein paar Sachen mitgebracht.
Erstmal möchten wir sagen, dieser Podcast scheint entweder euch allen egal zu sein oder aber ihn hören einfach nicht genug Leute. Denn Chantal im Märchenland, da können wir noch so viel meckern, wie wir wollen. Das Ding ist ein Mörderhit. Ich hatte jetzt die Überschrift gelesen irgendwo, erfolgreicher als Barbie in Deutschland.
Zum Start. Ja, Barbie war aber auch ein Langläufer und man erinnere sich, das war ja damals auch die große Frage, in welchen Film geht man zuerst? Es sind ja auch viele erst in Oppenheimer und dann in Barbie gegangen. Also unterm Strich müssen wir mal sehen, aber letzte Woche habe ich ja noch gesagt, 2 Millionen sollte der mindestens machen, Chantal, damit er, wenn er 6,3 Millionen im Vergleich zu Fuck You, Goethe 3 noch irgendwo in diesem Windschatten da was mitnehmen möchte, ist jetzt aber mit 700.000 gestartet. Und jetzt wird spannend, wie hoch ist der Drop zur nächsten und übernächsten Woche. Ob jetzt wirklich alle rein sind, die gesagt haben, will ich sehen, muss ich sehen. Wir haben natürlich Ostern gehabt und wir haben Ferien. Das wird natürlich mit Ferienende sich dann akut ändern. Konstantin Film weiß da schon genau, wie sie den platzieren, marketingtechnisch. Aber 700.000 Tickets roundabout zum Start verkauft und damit ist es der stärkste Start des Jahres, weit auch vor einem Dune 2. Und ich dachte auch so, wow, das ist jetzt mal eine Zahl. Insofern, also ich weiß nicht, es machen nur wenige Filme so große Starts. Ich erinnere mich, der letzte, der über 1 Million geschafft hat zum Start, war, glaube ich, der letzte James-Bond-Film. Also, dass man so in diese 700-800.000er-Region vordringt, weiß ich nicht mehr, ob das ein Deadpool 3 schaffen wird zum Start, ehrlicherweise.
Ist auch ganz witzig, da werden dann auch so die Medien wach. Ne? Wir beide wurden jetzt heute, also wir nehmen das am Dienstag auf, also ich habe die Mail um 14 Uhr bekommen.
Ich kam aus Godzilla Kong und hatte sie im Postfach, ja.
Genau, dann wirst du sie wahrscheinlich zeitgleich bekommen haben, ob wir nicht im RTL, bei mir war es das Nachtjournal, vorbeikommen wollen, um zu sagen, warum der Film denn jetzt so erfolgreich ist. Und da dachte ich auch so, das ist halt auch, da brauchst du fast eine eigene Sendung, um das zu erklären, weil es ja tatsächlich da so ein paar Sachen zusammenkommen.
Also RTL, ihr habt es gehört, wir bräuchten eine eigene Sendung.
Ja, aber tatsächlich gibt es da viele Faktoren für. Ich habe diese Woche ein Video rausgebracht über den deutschen Film. Da versuche ich ein bisschen zu ergründen, warum sind die deutschen Filme so. Also ein Grund ist eine Meldung von heute gewesen, die ich gar nicht mal so unspannend finde. In den USA wurde jetzt vermeldet, dass das erste Quartal im Kino, wenn man die Pandemie mal rausrechnet, weil das war natürlich ein Sonderfall, dann war das erste Quartal 2024 das schlechteste Jahr seit 24 Jahren.
Seit 9/11 quasi, oder was?
Ich würde vermuten, dass es eben dieses große, wir reden ja da seit geraumer Zeit drüber, ne, über was haben die Streamer für einen Einfluss, aber wir hatten jetzt im ersten Quartal auch fast keine Hits, keine wirklichen Anreize, auch ins Kino zu gehen.
Na, wir hatten vor allem keinen Dezember-Start, der überlappend die Leute gezogen
hat. Na, höchstens noch Wonka.
Wir hatten kein Star Wars, wir hatten kein Avatar, wir hatten nur Wonka.
Wir hatten nur Wonka, jetzt kam natürlich noch Dune 2, aber sowas wie Ghostbusters ist schon nur noch semi-erfolgreich. Ne, der ist jetzt nicht schlecht gestartet, aber ein Hit ist es auch nicht. Und ich glaube, dass Chantal, ja, und das ist vor allen Dingen auch so ein Film, der bei TikTok relativ gut promotet wird und die gehen ja dann schnell mal viral, dass das so ein Happening für die Jugend ist. Egal, wie doof der Film ist.
Aber das wäre jetzt die Chance gewesen, David. Ich meine, jetzt wurden wir angefragt, hätten hingehen können und egal, ob wir es wissen oder nicht, eine These raushauen und das wäre dann der Grund gewesen.
Ja, ja. Ich habe ihr literally geschrieben, ich habe ehrlich gesagt keine konkrete Antwort. Ich glaube aber auch, dass es darauf keine gibt. Aber ich denke, ich bin keine Bereicherung für den Beitrag. So, weil,
also aber wie gesagt, wir nehmen eine eigene Fernsehsendung. Würden wir sie auch so nachts nehmen? So kurz vor oder nach druckfrisch? So Mitternachtsbeitrag?
Nö, also so 20.15 Uhr sehe ich schon als. Es kann auch 22.15 Uhr sein, wäre ich auch okay mit. Aber alles darüber hinaus fände ich komisch. Also, wer will unsere beiden Fressen nicht vorm Schlafengehen nochmal kurz sehen?
So, ja. Und dann sagen wir am Ende mal mein RTL oder so.
RTL, egal, da sind wir auch wirklich schmerzfrei.
Radio? Television, Luxemburg, ja, sind wir dabei.
Da bewerben wir jeden Fernsehsender.
Hast du denn auch RTL Plus, David, und bist glücklich?
Also ja, doch, okay, bin gut. Ich ab sofort, wenn RTL das möchte.
Okay, wollen wir mal zu was kommen? Wollen wir mal anfangen?
Wollen wir direkt mit dem großen Kinostart der Woche starten, mit Kong
vs. Ja, Immaculate.
Du hast ihn letzte Woche noch geguckt, ne?
Ich habe ihn gesehen. Ich finde ihn, glaube ich, ein bisschen besser, aber ich war ja auch vorgewarnt von dir. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, das muss ich dazu sagen. In der Pressevorführung haben sie es in Deutsch vorgesetzt. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich finde, dass dort Sydney Sweeney, du hast gesagt, die spielt die ganze Zeit grottenschlecht. Ich könnte vermuten, das liegt an der Synchro. Ich finde nicht, dass sie so schlecht wegkommt dabei, ehrlicherweise. Mhm. So kenne ich sie auch aus Euphoria, wenn man ihr so übel mitspielt und sie leiden muss und so die ganze Zeit das Opfer von etwas ist, dann finde ich, geht das. Was ich an dem Film aber eigentlich mochte, ist die Atmosphäre. Also, dass der in diesem Kloster, in diesen Katakomben, immer in diesen verhangenen Räumen, in diesem jahrhundertealten Gelände vor Rom gedreht haben. Also, an der Atmosphäre habe ich mich wiedergefunden. Und auch wenn diese ganzen Jumpscares in der ersten Hälfte des Films sehr erwartbar sind, mochte ich das Set-Design. Und das hat mir ehrlicherweise gefallen. Auch die Brutalität, die hinten raus durchkommt. Die Überraschung, finde ich, die kündigt sich wiederum extrem an. Also, wo ich schon so dachte, aha, naja, gut, so weit wird's jetzt hier. Das war mir dann ehrlicherweise zu klar. Vielleicht ist da auch so ein bisschen David im Hintergrund gewesen, wo ich wusste, oh, jetzt muss hier was passieren. Am Ende, dafür, dass er nur 89 Minuten nimmt, fand ich den, dass er sich von diesen ganzen anderen oft okkulten Horror-Katholiken trifft auf Horror-Genre-Filme ein bisschen abheben kann. Aber ganz ehrlich, in diesem Genre war zuletzt, glaube ich, das Beste, was wir gesehen haben, dieser Russell Crowe-Exorzisten-Film, The Exorzist.
Ja.
Und dann gab es ganz schlimme Exorzisten-Filme und alles in diese Richtung, dann war das hier, fand ich, ein bisschen frischer. Ich habe mich nicht zu Tode gelangweilt. Ich fand den ganz angenehm. Ja, nicht gut, aber ich fand den ganz angenehm.
Ich bin gespannt, was das erste Omen kann. Den sehen wir morgen. Ich finde den Trailer ja tatsächlich gar nicht übel, aber dann werden wir ja eben auch nochmal irgendwelche spärlich ausgeleuchteten Kirchenräumchen bekommen, wo dann Nonnen durchlaufen. Und
na, und wieder eine Frau, die aus den USA auch nach dem Vatikan in dem
Fall. Und dieses Bild ist so verbraucht, dass ich, ne, ich verstehe, was du mit Stimmung meinst, weil sie holen noch das Beste raus. Aber dieses Bild hat sich für mich so verbraucht, dass ich darauf gucke und denke so, oh, alles tausendmal gesehen. Also wie so ein verfilmter Déjà-vu-Effekt.
Ja, da kommen wir wieder an diese alte Problematik. Was ist denn so das Motiv, was man nehmen könnte? Ich habe hier gerade das Lego-Kolosseum neben mir stehen, muss an Godzilla denken und Rom und wie er da drin schläft. Was ist denn so das Motiv, wo du denken würdest, das wäre doch mal was anderes? Also Horror und Wald haben wir, Horror und Schiff haben wir, Horror und offenes Wasser, Horror und Sümpfe, Horror und Kirchen, Horror und Häuser, die verfolgt sind, Horror und Autos. Ich weiß auch nicht mehr, Horror und Friedhof, Horror und Flughafen.
Es gelingt ja einigen Leuten immer wieder auch das Genre-Variationen neu zu denken. Und also dieses Jahr kommt zum Beispiel einer, da müsste ich jetzt mal gucken, wie der heißt, da kam nämlich neulich der Trailer, irgendwas mit...
Meinst du Knock, Knock, Knock wieder?
Knock, Knock, Knock ist ja dieser, über den wir neulich gesprochen haben. Müsste ich schauen, mache ich jetzt, während ich gucke. Da geht es nämlich darum, das ist ein Slasher-Film, aber es ist die gesamte Zeit des Films wohl aus der Sicht des Slashers, also des Killers. Das heißt, die Kamera...
Ein Heist-Horrorfilm.
Nee, nicht ein Heist. Wie kommst du auf Heist?
Verstehst, was ich meine? Nee, weil Heist ist doch eigentlich aus der Sicht der Gauner, aus der Sicht der Bösen.
Ja.
Und deswegen wäre es so ein Heist-Slasher.
Also,
so
ich habe es gefunden. In a Violent Nature heißt der. Der lief bei irgendeinem Festival letztes Jahr und die Leute haben sich überschlagen. Einige sagen, dass der sterbenslangweilig ist, weil es ist wohl so... Normalerweise ist ja so, dass so eine Michael Myers läuft den Leuten langsam hinterher und du siehst dann aber ihn dann irgendwann nur aufploppen neben den Opfern, die sich verstecken. Das ist ja der Gruseleffekt. Und hier drehen sie es um. Hier zeigen sie nicht die Opfer, die sich weglaufen, sondern sie zeigen die Person, die ganz langsam auf ihr Opfer zuläuft. Und zwar wohl unerbildlich, sprich, also der läuft dann einfach auch eine halbe Stunde durch den Wald und die Leute meinen, einige sagen, das ist genial, das denkt den Slasher-Film völlig neu, andere sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann gibt's
It follows unendlich.
Ja, genau. Und dann gibt's gerade noch Leute, in den USA ist gerade Blood and Honey 2 gestartet. Und
ich werde den ersten gucken besprechen, weil der zweite soll gut
sein.
Der
soll gut sein, ja, habe ich auch gehört. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber der hat 100% bei Rotten Tomatoes. Ja, who knows, was da passiert ist. Guck dir den ersten mal an.
Geh mal zusammen, wir hoffentlich gibt's eine Pressevorführung. Also ich gucke mir den ersten an und dann geht's los.
Schauen wir mal, ja.
Ja.
Gut, damit haben wir Immaculate. Ich würde sagen, wir kommen zu Godzilla Kong, Godzilla X Kong oder wie auch immer wir es jetzt nennen.
Das neue Imperium. Was ist eigentlich das neue Imperium daran?
Das ist eine gute Frage. Auch wieder eine Frage. Also ich habe mich ganz viele Fragen bei diesem Film gestellt, der für mich so ein bisschen wie, der ist da angekommen, wo Fast and the Furious für mich ist. Also so eine Reihe, wo ich da sitze und weiß, man kann jetzt schimpfen über alles, was hier passiert, oder man lässt sich auch so ein bisschen berieseln von diesem ganzen Unfug und dem Unsinn. Denn wir reden hier nicht über Godzilla Minus One, also einen Film, der versucht hat, dieses Monster gruseliger darzustellen und auch ein bisschen in diese Historie des Monsters bezogen auf den Abwurf der Atombombe in Japan, sondern es ist purer Camp. Es ist alles nur bunt, alles super stupid, also ganz krass. Und da machen die mittlerweile keinen Hehl mehr draus. Nichts ergibt mehr Sinn. Und in den ersten, ja, 30 Minuten habe ich mich ständig zu dir umgedreht und meinte, Robert, warum ist das jetzt so? Wieso sind die jetzt da? Wo haben sie das jetzt her? Und es ist wie bei Fast and the Furious für mich.
Aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, der Verlauf von Fast and Furious ist ja auch ähnlich. Es gab mal eine gewisse Ernsthaftigkeit oder Werte, um die es in der Reihe ging. Und auch Godzilla startete ja erst schon ein bisschen mit, und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört, mit einer gewissen Ehrfurcht vor diesen Kreaturen. Und das ist zum Beispiel, und das vergleiche ich auch gerne mit Jurassic Park, das ja auch mit so einer ganz ehrfürchtigen Art und Weise begann und dann in den neuen Filmen immer generischer und immer dahingepackter, immer mit mehr Monstern oder mehr Dinosauriern wurde und dadurch total uninteressant. Und ich finde, man kann ja das, was du gerade gesagt hast, nehmen und sagen, okay, mir ist das gar nicht wichtig, warum dieses und jenes passiert. Ich möchte einfach nur Monsterkloppe. Und genau darauf habe ich mich versucht einzustellen und gesagt, okay, ich werde jetzt einfach nur wollen, dass ich richtig gutes Aufeinandertreffen von Monstern sehe, große Zerstörung, gut gemachte Kämpfe und Effekte, die schau aussehen. Dachte ich, okay, das wird mein Korridor, in dem will ich den Film genießen. Und es war trotzdem so hohl wie die hohle Erde. Und das ist dabei.
Den Vorgänger?
Den fand ich schon auch nicht mehr so doll. Also ich mochte Godzilla, ich mochte Kong Skull Island. Mhm. Die beiden mochte ich gerne. Und dann wurde es so immer uninteressanter, weil die menschlichen Geschichten, mir fehlt dann auch, viele sagen ja, nimm die Menschen raus, ich will nur die Monster sehen. Okay, kann man machen. Aber ohne diese Ehrfurcht fehlt mir auch die Faszination. Und einfach nur so zwei da aufeinandertreffen zu sehen, du meintest es auch mal zwischendurch, bekommt dann so einen Videospielcharakter. Mhm. Dann kann ich mir zu Hause auf der PS5, wie heißt denn das, wo du mit deinen riesigen Waffen Monster abschlachtest?
Monster
dieses
Hunter.
Spiel. Genau, kann ich Monster Hunter auf meiner Leinwand spielen und dann habe ich wenigstens noch einen interaktiven Charakter, dass ich da nämlich mit drin bin.
Ja.
Und das habe ich hier nicht. Und in Godzilla Kong ist super viel von dem, was wir eigentlich alles schon gesehen haben, was wir alles schon wissen. Und in den Trailern werden mir Sachen gezeigt, da braucht der Film 70 von seinen 115 Minuten, um da ansatzweise hinzukommen. Und das finde ich wirklich, wirklich schlecht.
Also du hattest nach einer Stunde, hast du dich zu mir gedreht und meintest, die Hälfte des Films ist jetzt schon um. Und da dachte ich, wie eigentlich? Weil es ist ja noch gar nichts passiert. Das muss man sagen, am Anfang wird der Status quo erstmal nochmal aufgerollt. Ne? Die menschlichen Charaktere sind wie üblich da, um die Exposition immer wieder aufzusagen. Selbst hinten in den letzten Momenten des Films gibt es noch Momente, wo dann eine Figur sagt dann sowas Ungläubiges, also, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und dann sagt dann Rebecca Hall nochmal, warum das jetzt gemacht werden muss, denn, ne, und damit dann wirklich auch der letzte Zuschauer nicht vergisst, ah ja, 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 stimmt, das war der Plan, der ursprünglich mal so in den Raum gefallen ist. Aber die ersten 30 Minuten fand ich ganz spannend, erstmal wahnsinnig viel passiert und dann ständig so Momente, wo ich dachte, why? Es sind dann irgendwelche so drei, das ist so der Auslöser der Geschichte, ne? Sie haben so eine Hohlerdenforschung schon, ne? In dem letzten Teil war ja dieser ganze Schrott mit der Hohlerde drin und da in dieser Hohlerdenforschung haben sie so ein Signal aufgenommen, das ergibt auf dem, was heißt das, ist das ein Oszillograph? Ich weiß es gar nicht, ergibt es auf jeden Fall drei große Ausschläge und plötzlich ihre Tochter träumt von so drei Säulen quasi und dann fährt sie irgendwo hin zu Brian, wie heißt der nochmal?
Brian Tyree Henry.
Brian Tyree Henry, aus dem Vorgänger bekannt. Da war der ja so ein Podcaster oder Vlogger. Zu dem fährt sie hin und ich dachte so, warum eigentlich? Und sie sagt dann zu ihm, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Und ich dachte, warum eigentlich? Es wird nie erklärt, sondern ist nur da, damit er rein kann in die Handlung. Und dann wollen sie in die Hohlerde Und dann sagt das kleine Mädchen, also ihre Tochter, die wohl nicht älter als 9 ist, so, oh, kann ich auch mit? Und dann sagt sie, ah, weiß ich nicht, super gefährlich. Sie sagt dann, ja, aber bitte, Mami. Und dann sagt sie, ja gut, komm mit. Und dann kommt Brian Terry Henry dazu und dann sagt sie, ja, du musst aber hier bleiben. Für dich ist das zu gefährlich. Und dann sagt er, aber bitte. Und dann darf er auch mit. Und dann sind alle zusammen in der Hohlerde und dann geht der Film irgendwann los, aber auch nicht wirklich, weil eigentlich passiert nichts. Und wie du sagst, bis Minute 70 ist der Bösewicht noch nicht da, der im Trailer groß gefeatured wird. Und Kong und Godzilla zusammen sind gar nicht, die sind nie zusammen. Ja, das ist auch wieder wie im Vorgängerteil, da war es ja auch schon so. Und da haben sie es auch so gemacht, dass Godzilla eigentlich an den Rand gestellt wurde. Das ist eigentlich ein Film von Kong, mit Kong, über Kong. Aber Godzilla ist da eigentlich so, ne, und sie erfinden dann auch so einen seltsamen Grund. Auch da habe ich mich wieder gefragt, warum er denn eigentlich nicht teilhaben kann an der Schlacht. Denn Godzilla bereitet sich vor und am Ende wird überhaupt nicht klar, auf was eigentlich und warum und was macht er da eigentlich? Und dann ist der Film aus.
Das ist so merkwürdig, weil ich hatte auch noch so ein bisschen nicht nur Interviews gelesen mit den Darstellern, die witzigerweise auch alle auf die Frage antworten, spüren sie eigentlich den Druck, bei einem so teuren Film im Mittelpunkt zu stehen? Die alle, jeder antworten, nö, ich habe ja gar keine Verantwortung. Ja. Die Leute gehen wegen der Viecher dahin und ich bin da halt. Aber was ich gerade sagen wollte ist, King Kong wird als so viel menschlicher, also diesem Franchise sehr vermenschlicht und bekommt über seine Mimik, seine Gestik und auch hier in dem Film schon ganz am Anfang, wie er sich zwischendurch badet, um sich zu reinigen und so, ganz menschliche Züge, die man Godzilla gar nicht geben kann, weil der eine ganz andere Hintergrundgeschichte mit dem Trauma Japans hat und damit verlagert man das, was man erzählerisch mit den Menschen nicht erzählen kann, versucht man hier so sehr Kong aufzudrücken, weil dann irgendwann auch noch so ein kleiner Affe dazukommt und dadurch so ein leicht väterlicher Charakter. Und das wirkt aber alles so bemüht, ehrlicherweise, weil das Commitment wäre gewesen, nimm die 135 Millionen und mach eine richtig geile Kampf-Choreo-Nummer, wo die beiden wirklich viel miteinander antreten, wo es auch wirklich mal bis an den Rand ein bisschen blutiger wird und an den Punkt, wo man sich Sorgen machen kann, oh, wird da vielleicht gleich einer sterben, meinetwegen. Aber so ist das super vorhersehbar und vor allem, man sieht das auch so, ich habe gerade mal so die Metascores durchgecheckt, die Leute finde ich ja wieder deutlich schwächer als den Vorgänger und der hat schon nicht mehr so toll, finde ich, irgendwie Leute im Kino unterhalten. Und wenn du den dann nicht im Kino schaust, sondern zu Hause, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig davon. Und ich finde, die Effektwelt sieht überhaupt nicht gut aus.
Der ist auch fast nur animiert, ne? Man muss fast sagen, das ist ein Animationsfilm. Wenn da nicht immer mal wieder Rebecca Hall und Co. rumstehen würden und nichts machen, dann würde man das gar nicht anders bezeichnen können.
Es gibt eine Strandszene, wo Leute wegrennen. Ich glaube, das ist schon das Echteste am ganzen Film.
Aber auch nicht wirklich. So, und ich habe mich dann gefragt, warum sind sie denn dann eigentlich noch drin? Weil es macht keinen Sinn. Ich merkte auch, dass die Prügelszenen mich nicht gecatcht haben. Dafür ist einfach nicht genügend, ne, auch zu den Figuren, also auch zu den Monstern kann ich nicht genügend connecten. Aber wann immer die Menschen auf der Leinwand waren, habe ich abgeschaltet. Das war, als würde mein Gehirn runterfahren auf Standby-Modus und erst dann wieder so langsam angehen.
Ja, weil es auch egal ist, weil sie nichts dazu beitragen, wie diese Kämpfe ausgehen werden, wie diese Geschichte ausgehen wird. Das ist völlig egal, ob sie da sind oder nicht.
Aber es ist wahnsinnig viel, was sie dann trotzdem erleben, ne? Also das ist, und dann auch irgendwie nicht, weil wie gesagt, in der ersten Stunde passiert eigentlich nichts, außer so ein quasi Abenteuerfilm, wo sie in der Hohlerde mal gucken, was da so los ist. Aber das ist irgendwie, das kontrastiert sich mit dem, was ja Godzilla und Kong dann beide noch erleben. Und das fand ich wahnsinnig wirr.
Ich finde, gerade weil du auch Abenteuer erwähnt hast, wenn man andere Abenteuerfilme dahernehmen kann als Vergleich, könnte man ja immer noch sagen, okay, das ist halt eine andere Welt. Aber du kannst ja direkt Kong Skull Island nehmen, der sich viel mehr nach Abenteuer anfühlte beim Erkunden dieser Insel, als es jetzt bei diesem Film hier der Fall ist. Und das finde ich wirklich total schade. Und was ich bei den Choreografien, wenn ich die schon aufeinander loslasse, dann kann ich mir doch ein paar Moves ausdenken, die es bisher noch nicht gab. Und ich erinnere mich da immer wieder, ich mag ja irgendwie diesen Peter Jackson King Kong Film, den ja viele eher nicht mögen. Aber da gibt es diesen Move, wo King Kong auf diese beiden T-Rexe trifft und bei dem einen das den ganzen Kiefer nicht aufreißt und beim anderen den Oberkiefer ins Gehirn reindrückt. Mhm. Und dann denke ich immer wieder, das war schon echt saftig mit Schmackes und das habe ich nie vergessen. Und man könnte doch hier mal irgendwelche coolen Finisher oder irgendwas haben, was ein bisschen, was einfach wenigstens da eine Kreativität reinbringt in diese Abläufe der ohnehin schon computeranimierten Choreografien, sodass man wenigstens Abends im Kinosaal sitzen könnte und sagen könnte, oh, das war jetzt aber ganz schön dolle, wa? Aber auch dieses Gefühl ist mir nicht abgegangen, ehrlicherweise.
Nee, ich muss sagen, ich fand ihn einfach nur, das war sogar ein Gefühl, mit dem ich nicht gerechnet hatte, weil ich bin mit gar keinen Erwartungen reingegangen. Und ich glaube, so viel besser als der erste Teil ist der nicht, aber ich glaube, da macht es bei mir wirklich die Erwartungshaltung einen Unterschied. Beim ersten, anders als viele andere, mochte ich ja Godzilla King of the Monsters sehr. Und bin dann mit dieser Erwartungshaltung da reingegangen, weil Skull Island fand ich ja auch gut. Und nun sind beide zusammen gewesen, das Team ist ungefähr dasselbe gewesen und ich dachte so, das kann was werden. Und dann war es halt super scheiße. Also den ersten Teil fand ich einfach nur irre blöde. Und jetzt bei dem hier dachte ich so, ja, der ist auch blöde, aber irgendwie tut es mir nicht mehr so weh. Ich glaube, es hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass du schon auch merkst, dass sich Adam Wingard, der Regisseur, ein bisschen mehr dem Camp auch hingibt. Also du merkst es an der Musik. Im ersten Teil war das dieses typische Junkie XL, also Tom Holkenberg, der die Musik mittlerweile für alle Filme macht, in denen jemand nach Trommeln gerufen hat. Es war dieses Elektrogetrommel, was einfach gar nichts hergibt, sondern immer alles wie so eine Suppe verschwimmt im Ohr. Jetzt hast du so einen Retro-Synthi-Sound, der sich noch dazu mischt. Und dadurch hat es dann auch so Trash-Vibes. Es erinnerte mich auch total an sowas wie Samstagmorgen-Cartoons aus den 80ern, wo auch immer alles mit Neon zugeballert war und dann sind die aufeinander geknallt. Und dann kommt mit Dan Stevens eine Figur rein. Ich glaube, der ist neu. Ich kann mich an die Figuren da ja eh nicht mehr erinnern.
Ja, ja, der ist neu.
Aber der hat einen Auftritt, der erste Auftritt von ihm. Da dachte ich so, ah, ist das der Weg, den sie gehen? Weil der war so überzogen. Der war so campy.
Das erinnert das so ein bisschen an John C. Reillys Part auch, fand ich.
In Skull Island.
Der auch so überdreht war in Skull Island. Der auch so, der verwirrte, überdrehte Typ so ein bisschen war, der zu lange schon auf der Insel alleine rumhing.
Ja, aber noch mehr. Ja, es war noch mehr so. Und der performt dann eine hochkomplizierte Zahn-OP und du denkst so, hä? Aber weil das dann zu der Figur und ihrem Auftritt passt, dachte ich so, oh, sie scheinen jetzt wirklich zu committen auf Blödsinn. Also wenn sie schon dummes Zeug erzählen, dann Blödsinn. Das, was ich letzte Woche zu Roadhouse gesagt habe, denn der Vorgänger nimmt sich halt wahnsinnig ernst. Aber das macht der hier leider dann doch wieder. Ne? Rebecca Hall läuft doch immer ganz doll aufgeregt und angestrengt durch die Szenerie und sagt so, oh, ne? Irgendwann wird sogar vom Weltende geredet und ich habe nicht mal verstanden, wie sich das ergeben soll, weil ich gar nicht nachvollziehen konnte, was damit gemeint ist, weil die Bedrohung gar nicht klar wird. Das ist eine Kritik, die man viel auch in den US-Kritiken schon las, dass der Bösewicht wohl das Schwächste ist und das kann ich nur unterschreiben. Ich fand den gar nicht. Du meintest zu mir auch, ich will es nicht wiederholen, weil es vielleicht schon ein Spoiler ist, aber du meintest, als der Affe rauskommt, oh, der ist aber, der sieht interessant aus. Und deswegen war ich dann so.
Wieso, was? Nee, das ist doch kein Spoiler, oder?
Nee, du, also er sieht halt völlig zerrüttet aus, der Affe, und du meintest so, oh, ist das ein Drogenaffe oder was? Ich fand so, dass es schade war, dass sie sich nicht komplett diesem Mooks ergeben haben. Und dadurch, ja, stand er so zwischen den Stühlen. Es gab immer mal wieder so Momente, wo wirklich abstruses Zeug passiert ist, so hirnrissig war, dass ich dachte, ja, hier kommt fast ein bisschen Spaß auf, aber es passiert dann nie so wirklich.
Aber was sagst du jetzt den Leuten, David? Chantal oder Godzilla Kong?
Boah, das kann ich gar nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Oder Civil War?
Dann Civil War.
Oder Ich Capitano. Über den hast du noch gar nicht geredet gehabt. Nee,
habe ich noch gar nicht. Aber du hast ihn auch noch nicht.
Aber jetzt habe ich ihn gesehen und besprochen und er startet ja diese Woche. Das müssen wir
Ach, der startet auch diese Woche?
Ja, ich hatte das auch gesagt, aber irgendwie scheint das bei dir zweimal durchgerauscht zu sein.
Ja, aber dann lass uns doch über den noch sprechen, weil den fand ich ganz toll, muss ich sagen. Den
fand ich auch richtig gut, richtig gut.
Ja, wir schließen noch kurz ab. Godzilla, X-Kong, ich weiß gar nicht, das ist für Leute, die bei Chantal sich gedacht haben, oh, wenn da jetzt so ein Riesenaffe drin wäre und jemandem anders auf die Fresse haut, ich glaube, dann kann das Publikum gleich sitzen bleiben. Mir war das.
Also ich würde sagen, es wird der schwächste Affenfilm dieses Jahr, weil es kommt noch Planet der Affen 4 und wir hatten Monkey Man. Ich sehe Godzilla Kong als schwächsten Affenfilm bis jetzt.
Okay.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Aber wir haben einen anderen Film, den wir empfehlen können. Ich Capitano oder Yo Capitano heißt der, ist der neue Film von Matteo Garrone, den ich sehr schätze, ist nämlich der Regisseur von Gomorra unter anderem, hat er gemacht, und einen meiner Lieblings-Fantasy-Filme, nämlich Das Märchen der Märchen. Das ist ein italienischer Regisseur und mit Ich Capitano hat er auch einen Preis irgendwo gewonnen, ne? War der nicht in
er hat mehrere Preise gewonnen, aber war auf jeden Fall Oscar nominiert.
Ja, bester internationaler Film und er, glaube ich, hat den Goldenen Löwen, er war zumindest in den Festspielen von Venedig mit.
Der hatte was abgeräumt.
Ja, den Silbernen Löwen für die beste Regie hat er in Venedig bekommen.
Genau, es gab so diese Doppelung. Es gab den Film und es gab Green Border, die sich quasi beide mit der Flüchtlingsthematik auseinandergesetzt haben. Ganz kurz, um euch abzuholen, es geht um Seydou und Moussa. Das sind beides Cousins, die im Senegal leben und die davon träumen, als Musiker berühmt zu werden, und zwar in Europa. Und die formulieren eigentlich einen ganz einfachen Wunsch, der ist, eines Tages wollen sie, dass ein Weißer sie mal nach einem Autogramm fragt. Und während die eigene Mutter zum Beispiel sagt, wie, du willst mich verlassen, das kann nicht sein, und andere sie auch warnen, dass das Leben in Europa gar nicht so toll sei, wird auf dem Bau gearbeitet und versucht irgendwie das Geld zusammenzukriegen, um sich auf diese lange und, wie sich herausstellen wird, sehr gefährliche Reise zu machen. Die führt durch Wüsten, über LKWs, bis ans Mittelmeer, nach Libyen, und wird aus diesen beiden Menschen, die ganz naiv in ein Abenteuer starten, von einer Realität eingeholt, die sehr, sehr brutal und realistisch ist, aus meiner Sicht aber kein klassisches Flüchtlingsdrama, immer so eine gewisse menschliche Hoffnung hochhält, sogar manchmal zwischendurch in so leichte Märchensequenzen abdriftet. Und ich würde sagen, fast bessere Wüstenbilder als Dune 2 einfängt. Ich dachte, ich guck nicht richtig, wie krass gut das teilweise aussieht für so einen kleinen Film. Und hat vor allem zwei, aber vor allem einen Hauptdarsteller, Seydou Sarr, der Seydou spielt, bei dem ich die ganze Zeit dabei geblieben. Und der brauchte vor allem es geht dann auch um Menschenhandel und um Gefangenschaft und Folter. Ich hatte das Gefühl, der Film braucht überhaupt nichts draufpacken. Das ist schon so grausam, was diese Menschen dann durchmachen, bis an die Tore, wenn sie dann irgendwann mal Lampedusa und Co. anlanden und man sich überlegt, was da halt einfach für eine Geschichte bis dahin schon passiert sein kann. Und dass wir halt dieses Glück hier haben, in Deutschland hier geboren zu sein und dann in diesem Wohlstand zu den, weiß ich nicht, 5 oder 3% reichsten Menschen in der Welt zu gehören. Aber das könnte halt auch ganz anders laufen. Und wem will man denn verwehren, dass er sich eine bessere Zukunft wünscht und versucht, sein Glück in die eigene Hand zu nehmen? Das schwang immer wieder bei mir mit. Ich fand den ganz ergreifenden Film, wo ich am Anfang so war, naja, mal gucken. Und je länger der ging, umso mehr bohrte der sich regelrecht ins Herz hinein bei mir.
Ich hatte zwischenzeitlich immer wieder so den Gedanken, oh, ist es mir vielleicht sogar zu nah an Misery Porn? Weil man schon sagen muss, dass das so eine Reise ist, die die beiden Jungs dann auf sich nehmen werden, die von solchen Entbehrungen, aber auch ne, so Zufällen, in was die dann hineingeraten, getroffen werden, das ist schwer zu ertragen. Und es kommt dann immer noch einer obendrauf und es ist kaum so richtig Hoffnung auf diesem Weg zu erkennen. Und man fragt sich, warum macht man das überhaupt? Warum nimmt man das auf sich? Und das fand ich sehr spannend, dass das mit mir gemacht wurde. Ich fand dabei die Darstellerleistungen wirklich krass. Also ich glaube, die beiden Jungs sind auch Drehanfänger gewesen und gerade der Hauptdarsteller hat fantastisch gespielt. Und nun ist es natürlich auch eine Rolle, wo man viel leiden muss, aber als Anfänger muss ich sagen, ist das schon sehr stark. Das Einzige, was man dem Film leicht vorwerfen kann, ist, dass er halt zu dieser Flüchtlingsthematik eigentlich nicht viel sagt, sondern das so. Er nimmt das schon so als Spektakel. Ja. Spektakel würde ich in Anführungszeichen setzen, weil ich nicht finde, dass man sich da jetzt hier dran großartig bereichert. Aber es wird jetzt auch nicht großartig hinterfragt, wie es zum Beispiel dazu kommen kann. Was wartet da eigentlich dann in der EU auf die Leute oder in Italien? Und es gibt da mehrere Leute, die dann auch schon gesagt haben, ey, dass es dort überhaupt so sein kann, hat auch damit zu tun mit der Politik, die in Europa gemacht wird. Und das wird alles nicht angesprochen, weil der Film da ja nicht das Rückgrat hätte. Das ist ein Punkt, auf den wir dann nachher bei Civil War vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Ich finde aber, dass der auf der emotionalen Ebene so packt, dass es mir dann tatsächlich nicht gefehlt hat, da irgendwelche politischen Botschaften
auszuformulieren. Ich finde das ja auch ganz spannend, weil diese Flüchtlingsthematik und wie geht man damit um, das ist ja auch jetzt bei uns hier in Europa dann ein europäisches Thema, was du ja in verschiedenen Talkshows hoch und runter hast, aber das ist eben auch eine sehr europäische, vielleicht, ich sag mal, privilegierte Sichtweise, weil ich finde es eigentlich mal ganz spannend, die Perspektive nur von jemandem zu haben, der einfach in ein besseres Leben will und sich nicht diese großen Gedanken macht, ja, sondern erstmal weg von hier, weg aus der Armut. Es ist ja fast überall anders besser und dann aufbricht und dann kommst du an diesen, und das finde ich so krass, Point of No Return. Ich muss an einer Stelle so ein bisschen an Everest denken. Das hat jetzt thematisch nichts damit zu tun. Aber hast du damals Everest gesehen, den Film?
Nee.
Wenn sie diesen Berg, okay, sie klettern diesen Berg hoch und irgendwann bist du zwischen dem Lager so und so Richtung Spitze und ist ja heute auch wohl noch so, dass links und rechts siehst du ja immer Überreste, menschliche Überreste, wenn du diesen Berg da hochgehst, die halt von Sherpas oder so nicht weggeräumt werden, weil es zu gefährlich ist. Und du halt merkst, du bist jetzt an so einem Point of No Return, in dem Fall so eine Reise, und du siehst aber auch andere, die sich auf den gleichen Weg gemacht haben.
Ja.
Und wie es enden kann. Und ich finde, das nicht überdramatisiert. Nee. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das exakt der Wahrheit ist.
Du, das mag sein. Ich wurde wirklich aufgesogen. Das sind auf der einen Seite, du hast schon angesprochen, die Bilder. Das ist ein wahnsinnig schöner Film, der Dinge zeigt, die eben überhaupt nicht schön sind. Ein großes Kontrastprogramm, der aber auch dann magische Momente findet. Das ist halt für Matteo Garrone auch so ein bisschen, würde ich fast sagen, ein Markenzeichen. Und dann trotzdem irgendwie was Hoffnungsvolles hat. Der entlässt dich nicht völlig zerstört, der nimmt dich nicht nur durch die Mangel, sondern der hat auch immer wieder Elemente, das hat was mit Menschlichkeit und dem und auch Willenskraft zu tun. Und das fand ich gut. Das ist jetzt keiner, der mir ewig im Kopf bleiben wird und der mich jetzt berührt hat, wie zum Beispiel The Zone of Interest dieses Jahr, aber einer der stärkeren, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall in meiner Liste für die engere Auswahl für die besten Filme des Jahres.
Schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr wollt, den recht rasch im Kino an. Der Verleih ist relativ klein und der wird nicht auf vielen Leinwänden laufen. Ich, Capitano, ab diesem Donnerstag. Okay, kommen wir zu Civil War, einen Film, auf den wir uns, glaube ich, beide gefreut haben nach dem Trailer,
ja.
Oder?
Ja. Vor allen Dingen, weil Alex Garland beteiligt ist. Ne? Also für diejenigen, die ihn nicht kennen, Alex Garland hat früher Drehbücher geschrieben, sehr viel für Danny Boyle, bekannt geworden ist er mit The Beach. Da hat er 28 Days Later unter anderem für ihn gemacht und hat dann für Dredd später noch das Drehbuch geschrieben. Es geht viel um Technik, es sind immer so Science-Fiction-Ideen da drin, aber was das mit den Menschen auch macht. Und ich finde, das hast du gerade zuletzt bei ihm gesehen, dass er dann immer auch Interpretationsspielraum lässt. Also er hat ja unter anderem Annihilation gemacht oder Auslöschung auf Netflix, den ich fantastisch finde. Er hat Ex Machina gemacht, ne, wo es um KI geht, aber auch eben nicht nur um KI. Und dann mit Devs eine Serie, die ich leider nicht so stark fand. Und zuletzt mit Man, einen Film, der selbst die Fans von ihm gespalten hat, weil der war dann wirklich einfach nur noch so ein Interpretationsfest, wo man gar nicht mehr richtig verstanden hat, worum geht's jetzt eigentlich genau. Aber das ist einer, den ich deswegen trotzdem wahnsinnig spannend finde. Und war dann jetzt überrascht, okay, hier geht's gar nicht um Technik, sondern er erzählt jetzt plötzlich, er will jetzt politisch sein.
Worum es geht, fasse ich mal kurz zusammen, ja. Man hat seitens A24, die ja schon so eine Indie-Hitschmiede sind, ihm 50 Millionen Dollar in die Hand gedrückt. Und er macht die Idee auf, bisschen nähere Zukunft, dass sich in den USA Texas und Kalifornien zusammengetan haben und mit den Western Forces ein eigenes Militär stellen, das auf Washington marschiert. Und in Washington ist der Präsident, der inzwischen verfassungswidrig seine dritte Amtszeit angetreten hat. Er hat seit 14 Monaten kein Interview gegeben. Aufgrund dieser politischen Zersetzung, bestimmt nimmt Garland, können wir auch gleich drüber reden, deswegen Texas und Kalifornien, die normalerweise ja ein blauer und ein roter Staat sind, um sich nicht auf eines der beiden Lager festzuschlagen.
Hat er auch so in Interviews gesagt.
Ah, okay. Dass die Gesellschaft komplett so zersetzt, dass in nahezu jedem Ort bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Das führt so weit, dass die eigene Währung wenig mehr wert ist und du überall damit rechnen musst, dass im Grunde wie eine große Purge über diesem Land hängt. Und mitten in diesem Geschehen macht sich eine Gruppe von Journalisten, unter anderem gespielt von Kirsten Dunst oder Wagner Moura, Kelly Spaney, die Priscilla, also du ja auch ganz toll fandest, und Steve McKinley auf den Weg, um von diesem Präsidenten ein Interview und eben das erste Interview seit 14 Monaten zu bekommen. Das ist das Szenario, in das wir reingeworfen werden.
Das finde ich als Szenario auch tatsächlich erstmal nicht unspannend. Ne? Das aus der Sicht von Kriegsjournalisten zu erzählen, ist nicht uninteressant. Das hat Oliver Stone in Salvador ja schon mal gemacht und ist danach auch immer mal wieder passiert. Und hier findet da mit Kirsten Dunst, bei der ich echt froh war, sie auch mal wieder zu sehen, eine Figur, die auch am Anfang direkt spannend war, weil sie ist so jemand, die ist einfach durch ihre Zeit der Frontreportage regelrecht wie ausgehöhlt. Du merkst dies durch und dann kommt jetzt eine junge Dame im Fall von Kelly Spaney, die brennt irgendwie noch dafür und gerät jetzt an diese Wand, an Kirsten Dunst, zu der sie eigentlich aufschaut und merkt aber, huch, dieses Idol ist eigentlich jemand, die mir gar nichts beibringen kann und die eigentlich auch gar nicht will, dass ich hier bin. Und dann begeben die sich auf diese Reise. Und diese Reise hat dann aber mit mir nichts gemacht. Das hier ist im Grunde ein Roadmovie, wo ich das Gefühl hatte, Alex Garland hat eigentlich nicht viel mehr gemacht, als eine Kamera aufzustellen und zu sagen, guck mal, Krieg. Er verweigert sich komplett, Hintergründe zu benennen. Hier geht es nicht darum, was ist eigentlich passiert, wird nie angesprochen. Es geht nicht darum, welche Konfliktparteien haben, welche Ideologien. Hier geht es nur darum, dass Kirsten Dunst und Co. durch die Welt fahren und sagen, guck mal, Krieg und Krieg ist schlecht. Und am Ende findet der Film dann zwar, wie ich finde, zu wirklich beeindruckenden Bildern. Also da dachte ich zum Teil, oh, habe ich jetzt den Kanal geändert und bin bei Black Hawk Down gelandet, weil das ist schon toll inszeniert. Aber mir war der Film tatsächlich nicht politisch genug, so wenn ich das mal sagen kann. Ich fand es irgendwie ziemlich traurig, dass Alex Garland sich ein Umfeld sucht, denn dieser Film kommt nicht durch Zufall jetzt im Wahljahr raus. Und dann irgendwie...
Das würde mich mal interessieren, weißt du das? Weil ich habe dazu nicht gelesen, dass das kein Zufall ist oder dass das... Also, du sagst das gerade. Steckt da irgendwas, was du gelesen hast dahinter?
Nö, aber also muss man ja gar nicht. Okay, okay. Aber also Alex Garland hat ja irgendwann für sich...
Naja, ich wollte wissen, ob, wenn man jetzt den Sturm auf das Kapitol nimmst, ob das die Initialzündung für den Film war oder ob der vorher beispielsweise schon in der Produktion war.
Das sagt
er
nicht. Also Alex Garland verweigert sich ja gerade in Interviews da auch irgendwelche Positionen einzunehmen, hat sogar so seltsamen Kram gesagt, wie, das hörte sich fast so ein bisschen an, wie beide Seiten sind irgendwie gut. Das fand ich ganz komisch. Also der sagt da auch seltsamen Kram, aber der lässt sich dann halt auch gut in seinem Film nachverfolgen. Weil es gibt keine Perspektive, er will nichts ergründen, zeigt halt im Grunde nur auf einen Konflikt drauf. Die Message blieb für mich zu banal und ich merkte dann auch, dass mir die Figuren dann nicht wirklich viel gegeben haben.
Für mich ist das so, wir sind ja beide aus dem Kino raus und sehr früh war schon klar, dass wir da weit auseinander liegen. Also das eine ist, was ich sehr früh meinte, ist, dass Kriegsfilme selten eine klare Message für mich transportieren müssen und aus meiner Sicht auch selten tun. Was mich aber
was ich, Film, aber ganz kurz, da möchte ich einhaken. Ja. Genau das habe ich hinterher nochmal durchdacht und dachte so, bei Kriegsfilmen reden wir ja häufig auch über Konflikte, die in der Vergangenheit passieren. Ne? Wenn Kriegsfilme gemacht werden, Erster, Zweiter oder Vietnamkrieg. Und dementsprechend hast du da schon eine Weltperspektive. Du hast schon auch eine eigene Perspektive. Hier wurde ja bewusst ein Krieg oder ein Konflikt in der Zukunft gewählt, der aber nicht in der fernen Zukunft liegt, sondern in der aktuellen Zukunft. Und ich finde immer auch, dass du, wenn wir über die großen Kriegsfilm-Klassiker sprechen, Apocalypse Now, ist vor allen Dingen sehr gut mit diesem Film hier zu vergleichen, weil sich Alex Garland ja die Struktur von Joseph Conrads Roman Herz der Finsternis genommen hat. Genauso wie Francis Ford Coppola für Apocalypse Now. Also so ein Roadmovie, wo dann auf der Station langsam so ein Verfall in den Wahnsinn. Es wird immer düsterer auf dem Weg zum Ziel. Und der erzählt aber, ne, der hat ganz andere Elemente. Da geht es viel um die menschliche Komponente noch. Selbst sowas wie der Soldat James Ryan oder der Schmale Grat haben das. Und das hat mir hier total gefehlt.
Na, ich finde schon, also jetzt kommt viel in meinem Kopf zusammen. Ich finde, dass du bei den Filmen, die du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, ja immer wieder das Thema hast, dass in dem Krieg irgendwo alle Verlierer sind. Nehme ich mal so ein Full Metal Jacket, wo ja auch das Journalist oder die Berichterstattung ja ein Thema ist. Ne? Er geht ja als Journalist dann, glaube ich, in den Vietnamkrieg bei Full Metal Jacket. Und der erste Teil zeigt ja, wie auch Mobbing innerhalb des Militärs jemanden zum Selbstmord treibt. Und da ist zum Beispiel, da ist so eine soziale Komponente noch viel stärker drin über Ausgrenzung. Wenn ich jetzt aber natürlich, und das ist ja spannend, weil Oppenheimer jetzt auch in Japan angelaufen ist dieser Tage und die Perspektive mit der eigenen Geschichte des Landes und dann mal draufschaue auf die Konflikte, was da passiert ist und die Interviewen, gibt gerade relativ viele Interviews mit Japanern, die rauskommen und für Oppenheimer nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben als jetzt Menschen aus den USA sicherlich, finde ich das eigentlich ganz spannend, aus welcher Region guckt man wie auf welche Konflikte. Das ist zum Beispiel super interessant damals gewesen. Hast du diese beiden Clint Eastwood-Filme gesehen? Letters from Iwo Jima und Flags of Our Fathers?
Ich hatte, glaube ich, einen von beiden mal angefangen und nie.
Aber du kennst die Idee dahinter, ne?
Mhm, ja.
Dass die gleiche Schlacht einer Insel, super unbekannte Schlacht dann eben, oder wahrscheinlich für uns in Deutschland zumindest, aus einmal der japanischen, einmal der amerikanischen Sicht gefilmt. Okay, wie dem auch sei, worauf ich zurück will, ist, du hast vollkommen recht, das ist ein Konflikt, der in der Zukunft liegt, aber ich hatte die ganze Zeit bei Civil War dieses ungute Gefühl und ich merke das auch immer mehr im Umfeld, dass sich diese immer größere Spaltung in der Gesellschaft und dass immer mehr Dinge sagbar wären, von denen man dachte, das wird doch nie wieder jemand so sagen oder auch im Bundestag meinetwegen ein solcher Sprech verwendet, dass immer mehr Leute in eine Schockstarre verfallen. Und irgendwie wirkte dieses Bildereinfangen und auch diese Journalisten mittendrin für mich wie Menschen, die eben in dieser Schockstarre zusehen, wie diese Eskalation, von der man ja gefühlt Monat für Monat auch denken kann, das wird doch jetzt nicht passieren, das wird doch jetzt nicht passieren. Irgendwann ruft doch mal einer Stopp und wir finden wieder alle zu einem Punkt, wo wir sagen, wir sind doch Menschen und wir wollen doch Frieden und trotzdem geht es weiter und die Konflikte schwelen und dass jemand sagt, ich lass das mal laufen, wie sieht denn dieses Szenario aus? Das fand ich so erschreckend, weil auf Civil War sicherlich auch ein Film ist, der Wasser auf Mühlen von sehr finsteren Gestalten sein kann. Und deswegen habe ich diesen Film mit so einer ganz bitteren, mit so einer Faszination gesehen, wie ich mir auch irgendwelche Dokumentationen oder Filme im Zweiten Weltkrieg mit so einer düsteren Faszination oder so einen Hacksaw Ridge anschaue. Ich bin nicht mit dem Anspruch raus oder mit der Idee, ich will jetzt tatsächlich viel drüber lernen, aber ich sehe vor allem in diesem Kontrast zwischen der Kelly Spaney und der Kirsten Dunst eben die eine Kalte, die so viel gesehen hat, dass gar kein Leben mehr in ihr haucht. Und es gibt ganz speziell eine Szene, wo ein Lächeln und die Bedeutung eines Lächelns auch mal aufgerufen wird über Kirsten Dunst, wo ich so dachte, ach, sieh mal an und dann diese junge Unerfahrene. Und da du da Anfang und Ende von so einem Weg siehst, ist für mich da so auch eine schon stärkere menschliche Komponente vertreten. Weil du im Grunde den gleichen Charakter in seiner Anfangszeit präsentiert bekommst, die gemeinsam auf so eine Reise gehen.
Der hat auf jeden Fall Elemente. Ich mag zum Beispiel auch den männlichen Nebendarsteller, wie heißt der nochmals? Wagner Moura.
Der war schon in Narcos super. Mhm. Den finde ich selbst in der Mr. und Mrs. Smith Serie super. Und ich finde den extrem wandelbar.
Ich mag den hier in dem Film, weil Alex Garland eigentlich eine interessante Figurenkonstellation zusammengeworfen hat, weil er ist ja das komplette Gegenteil im Grunde. Auch irgendwie hat man das Gefühl verbrannt. Aber anders als Kirsten Dunst geht er mit so einer Gung-Ho-Einstellung rein, mit so einer, wird schon irgendwie. Und ich finde, das wird am Ende, gerade sein Arc wird am Ende schön zusammen oder zu Ende geführt. Das fühlte sich rund an. Also da sind viele schöne Elemente drin, aber ich sitze dann natürlich auch im Kino nicht da und denke so, oh Mann, jetzt ist mir das nicht politisch genug, warum nimmt er jetzt keine Seite ein? Sondern nee, es war eher nicht, so, dass ich da saß und merkte, es macht nichts mit mir. Ich finde, also nicht nur, dass ich ihn, es ist immer seltsam bei Kriegsfilmen zu sagen, dass man unterhalten werden will, aber ich will mitgerissen werden und es hat mich nicht mitgerissen. Und dann fing ich an, mich zu fragen, was ist das Problem? Und ich glaube, dass es eben genau die Punkte sind. Ich fand, dass dieses Roadmovie der Figuren, die oft nur reagieren auf das, was passiert und dafür passiert dann auch gar nicht so wirklich viel. Und dann gibt es eben auch diese auf intellektueller Ebene, und das ist eine Sache, die mich bei Alex Garland vor allen Dingen enttäuscht hat, hat er mich auch nicht mehr mitgerissen. Und er hat mir auch vor allen Dingen, früher hatte ich das Gefühl, dass die Alex Garland-Filme immer einen gewissen Interpretationsspielraum hatten oder eben noch eine tiefere Ebene. Aber würdest du sagen, dass der hier eine tiefere Ebene hat? Außer jetzt, wenn du von einigen zwischenelementlichen...
Nee, das ist wirklich wie Fernseher anschalten und gucken, wie Leute ins Kapitol rennen.
Genau, wie eine Nachrichtensendung so, gucken.
Das ist das. Wirklich... Ja, da bin ich ganz dabei. Also wirkt er auch dokumentarischer. Ich mag die Ebene noch, dass dem Bild und seiner Bedeutung in der Berichterstattung noch mal besondere Bedeutung beigemessen wird. Aber manchmal ist es so, ne? Du guckst auch einen Film und dann ist es vielleicht auch nicht der Tag. Ich weiß noch, wie wir beide aus der Premiere von 1917 kamen. Ein Film, der ja auch hoch umjubelt war und wir beide so merkten, das hat uns nicht gekriegt, das Ding. Dieses Unterordnen auf einen langen One-Shot damals. Ist dann so das verbindende Element, frage ich mich, weil Man habe ich nicht gesehen, müsste ich mal nachholen, aber du hast ja jetzt Ex Machina, Auslöschung und dann noch die Drehbücher zu The Beach und 28 Days. Weeks oder Days Later gesagt. Das klingt so, als ist schon das Nihilistische so seins, ne? So dieses Ausweglose, dieses
Naja, ich glaube, er guckt sich gerne die menschliche Natur an und steckt sie in Situationen, die sie an den Rand bringen. Also Auslöschung, da geht es ja um Identitätskrisen, ne, in dem Rahmen einer möglichen Alien-Invasion oder eines komischen Vorkommens. 28 Days Later hat er eine Zombie-Apokalypse aufgemacht und erzählt dann da von den Menschen. Und ich habe bei ihm schon auf jeden Fall das Gefühl, dass das so ein Thema ist, dass er sich Menschen nimmt und die in Situationen setzt und guckt, was passiert dann zwischen den Figuren. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der hier Leuten auch gefallen, also sehr gefallen wird, weil der hat auch sehr gute Kritiken. Ich glaube, da spaltet sich das irgendwie auch, ob man sich
drauf. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es einen Kinogang wert, weil in einem absolut abgedunkelten Raum entfaltet der eine, ich würde nicht sagen bösartige, aber schon seine Wirkung auf die eine oder andere Art. Und wenn ihr das machen wollt, ist auch bloß ein etwas kleinerer Verleih, ab dem 18. April startet der. Also noch 2 Wochen warten, aber merkt euch das mal vor. Civil War.
Für
oder hast du noch was zu
maximal
sagen?
Maximal gute Laune im Kino.
ja.
Nee, habe ich nicht. Aber damit hast du mit Ich, Capitano und dem hast du gleich 2 Filme auf einmal, die echt auch ganz schön was abverlangen dem Publikum, muss ich sagen.
Ja.
Aber ja.
Aber da kann man zwischendurch Godzilla Kong schauen und dann geht's wieder.
ja, exakt.
Und damit, liebe Leute, sind wir mit einem sehr abwechslungsreichen Programm, wenige Filme, über die es aber viel zu sagen gab, schon durch diese eine schöne Stunde. Also wir hoffen, ihr fandet das eine schöne Stunde.
Es war wieder wundervoll.
Nächste Woche gibt es die nächste schöne Stunde. Weiß noch gar nicht, was wir dann gesehen haben werden. Ich werde unter anderem über Back to Black sprechen. Den Rest sehen wir dann.
ich glaube, es kommt gar nichts.
Wir weiß schauen. Gar nicht. Das letzte oben werden wir auf jeden Fall haben.
Ja, ja, ja.
Und dann gucken wir. Irgendwas wird noch starten oder so. Und
ansonsten schnell drehen wir einfach schnell
wir
selber was.
Machen wir auch. Gut, macht's gut, bis dahin. Tschüss.